Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Wenn es um Raumwirksamkeit von Digitalisierung geht, sehen Regula Kaiser und Gabriela Barmer von der Stadt Zug vor allem drei Aspekte. Das sind effizientere Prozesse bei der Verwaltung und bei Unternehmen, die direkt oder indirekt eine räumliche Wirkung haben. Das sind zum Zweiten die Daten und die Tools, die den Inhalt der Planung, aber auch die Diskussion über Planung verändern. Und als dritten Punkt sehen Sie, dass Digitalisierung dabei hilft, einen breiteren Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen und so raumwirksam wird. Mit Regula Kaiser, Leiterin Fachstelle Stadtentwicklung und Stadtmarketing, und der Zuger Stadtarchitektin Gabriela Barmer spreche ich über die Smart City Zug. Ja, grüezi Frau Kaiser, grüezi Frau Baumann. Herzlichen Dank, dass wir hier die nächste Folge in Zug aufnehmen dürfen.
Grüezi, Herr Engelke.
Guten Tag, Herr Engelke.
Wir wollen über das Thema Smart City sprechen. Zug war ja eine der Städte, die relativ früh in der Schweiz ein eigenes Smart City Konzept hatten. Zug ist auch einer der Mitbegründer des Smart City Hub, das ja 2018 gegründet wurde. Und 2020 war dann, glaube ich, die Smart City Strategie, die dann verabschiedet wurde. In der Smart City Strategie von Zug finden sich neben der effizienteren Gestaltung von Abläufen auch einige Projekte, die eine räumliche Wirkung haben. Die Seewasserwärme, das Circulago, das LoRaWAN-Netzwerk, was Sie in dem Zuge aufgebaut haben. Oder wenn wir gerade hier im ehemaligen Verwaltungsgebäude von Landis & Gier sind, das Thema Smart Meter. Das ist ja alles Projekte sind, die indirekt auch eine räumliche Wirkung haben. Wie ist denn dazu gekommen, dass die Stadt Zug schon zu einem so frühen Zeitpunkt gesagt hat, ja, eine Smart City Strategie brauchen wir?
Die Stadt Zug hat 2014 die sogenannte Stadtidee Zug partizipativ entwickelt mit einem großen Teilnehmerkreis von Vereinen und Schlüsselpersonen, die sich um Stadtentwicklung gekümmert haben. Und da haben wir als eines der sozusagen DNA-Kernwerte-Merkmale haben wir den Pioniergeist sozusagen als wichtiges Kennzeichen für Zug gefunden. Und das hatte im Hintergrund ein bisschen die Fintech-Kryptoszene, die sich hier entwickelt hat. Dazu haben wir natürlich gleichzeitig das Digitalisierungspotenzial in der Verwaltung erkannt und haben dann ganz früh angefangen, auch verwaltungsintern Innovation zu fördern. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass auch die Firmen, die sich hier ansiedeln, interessiert sind an diesen Themen. Wir haben gemerkt, dass es auch wahrgenommen wird in der Wirtschaft, wie die Haltung der Verwaltung hier ist. Und das hat uns natürlich stark motiviert. Wir haben dann auch zusammen mit den Firmen gewisse Handlungsfelder entwickelt, aber natürlich am wichtigsten war unsere intrinsische Innovationsförderung, die wir dann auch wirklich mit großen Prozessen schnell vorwärts getrieben haben. Aber wir haben gemerkt, dass diese Interaktion zwischen Wirtschaft und Verwaltung lange unterschätzt wurde. Die Mindsets, die Signale, die man aussendet in diesen Themen, die hatten großen Impact auf die Wirtschaft und das war eigentlich unsere Motivation, nebst natürlich der Verwaltung, die wir immer versuchen, effizienter zu organisieren mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben.
Und hat die räumliche Komponente dabei eine Rolle gespielt bei der Formulierung des Smart City Konzeptes?
Die räumliche Komponente hat insofern eine Rolle gespielt, als wir immer in allen Handlungsfeldern gleichzeitig agiert haben. Wir haben mit allen Departementen in allen klassischen Smart City Themenfeldern, die ja damals von Boyd Cohen eigentlich propagiert wurden, gearbeitet, also Soziales, Wirtschaft, Lebensraum, etc., Kultur. Und wir haben natürlich dann in den Departementen das Entwicklungspotenzial gesucht, was in den entsprechenden Zuständigkeiten war. Wir haben jetzt nie eines priorisiert, aber es gibt natürlich Sachen, die lassen sich schneller entwickeln. Einfachere Prozesse, in denen wir federführend sind, wie beispielsweise halt E-Government, lassen sich schneller ausrollen als, sage ich mal, räumliche Strategien, die dann mit ganz vielen externen Partnern zusammen entwickelt werden müssen. Aber es stimmt, dass unsere Werke, die Wasserwerke Zug, die WWZ, die ganz schnell natürlich auf diese Entwicklungen aufgesprungen ist und selber da in den Lead gegangen ist und diese große Pionierleistung des Circo Lago dann auch propagiert hat, schnell unser externer Partner, dann auch einer der ersten externen Partner wurde für die erste Use Cases im Bereich Smart City.
Sie sagten, dass das Smart City Konzept aus einem Mitwirkungsgedanken, aus Mitwirkungsprojekten entstanden ist. Wie ist denn da jetzt der Stand? Gibt es eine Mitwirkungsplattform in Zug? Wie kann ich mich als Zuger Bürgerin, als Zuger Bürger an der Planung in Zug beteiligen?
Die Stadt Zug hat eine lange Mitwirkungstradition und macht häufig und intensive Mitwirkungsprozesse zu allen Themen. Und wir haben zum Glück zur Corona-Zeit eine digitale E-Partizipationsplattform schon in Betrieb nehmen können. Und das war gerade fürs Baudepartement eine Chance, weil wir sonst damals mit dem Lockdown eigentlich den Start des ganzen Richtplanungsprozesses hätten verschieben müssen. Stattdessen waren wir bereit mit der digitalen E-Partizipation und konnten die bereits im Februar 2020 so anwenden. Und die ist weiterentwickelt worden und die wird in allen Bereichen immer wieder für große Planungen, für Projekte, für öffentliche Projekte und für Kulturthemen, für die Entwicklung von Strategien wird die laufend verwendet.
Und das heißt, Zug hat dann auch ein digitales Stadtmodell, ein 3D-Modell, mit dem man sich dann auch verschiedene Planungen anschauen kann.
Wir sind seit einigen Jahren jetzt dran, dieses Lucy-Stadtmodell aufzubauen. Und es ist jetzt, seit ein paar Monaten ist es öffentlich zugänglich und Schnittstellen werden auch zur Verfügung gestellt für Planer, die darin ihre Projekte visualisieren können. Ich denke, einer der nächsten Schritte, der geprüft werden kann, ist, dass man das auch für die demokratischen Prozesse verwendet. Gerade bei der Visualisierung beispielsweise von Hochhäusern stößt man ja irgendwann an Grenzen und man sucht nach Mitteln, wie man Projekte visualisieren kann, so dass die Bürger, die ein Mitbestimmungsrecht haben und dieses nutzen wollen, sich ein echtes Bild machen können, wie sich das später anfühlen wird.
Jetzt schaue ich mal die Stadtarchitektin an. Digitales Modell oder Holzmodell? Mit was arbeiten Sie lieber?
Wir arbeiten konkret im Moment mit dem Holzmodell noch. Wir haben ein sehr schönes, großes Holzmodell hier im Stadthaus. Ich muss aber eben sagen, das ist wirklich in erster Linie ein Arbeitsmodell, wo wir natürlich den Bestand, aber eben auch geplante Projekte einsetzen und diskutieren. Ich finde aber jetzt das sehr wichtig, was Regula Kaiser gerade gesagt hat, gerade auch für diese Prozesse, diese Verfahren, wo sich auch die Bevölkerung einbringen kann. Auch das gehört zur digitalen Stadt, dass eben auch eigentlich diese Vergleichbarkeit habe, vielleicht mal zu Hause, ohne dass ich direkt am Stadtmodell mir ein Bild machen kann, jetzt für eine Entwicklung. Es ist trotzdem natürlich dann immer ein bisschen eine Frage, wie lese ich es, oder? Also es hängt auch von der Qualität dieses 3D-Modells ab, das wir im Moment in Erarbeitung haben.
Man muss ja auch für die Bürgerinnen und Bürger wie beide Zugänge letztendlich ermöglichen, dass man auch da niemanden ausschließt in einem Mitwirkungsverfahren, sondern dass man beide Wege eröffnet.
Ja, also das passiert natürlich momentan auch durch Visualisierungen, einfach, dass wir das zur Vervollständigung auch gesagt haben, die sich ja dann meistens von einem digitalen Modell ableiten, oder für die Vorstellung.
In einem digitalen Modell kann ich ja noch zusätzliche, wie Themenebenen abbilden, Baumbestand, Klima oder Ähnlichem. Inwieweit ist das hier in Zug schon der Fall oder arbeiten Sie dran?
Wir haben eine große Dichte von Informationen im Moment im GIS, im Zugmap, im Go. Und diese Verknüpfung, die wird ein Thema der Zukunft sein. Aktuell ist das 3D-Modell noch relativ einfach, aber auch da haben wir natürlich jetzt den Ehrgeiz, das auch immer mehr dann dreidimensional sichtbar zu machen.
Aber das Go ist per se auch eben ein sehr gutes Instrument, das wir wirklich abteilungsübergreifend verwenden hier in der Verwaltung, also dieses GIS, diese GIS-Daten. Zum Beispiel auch, also, dass auch unsere Werkhof-Mitarbeiter mit dem Pad arbeiten vor Ort und eben den Stand, also Informationen entnehmen können aus diesem digitalen Modell, aber eben auch die Daten wieder aktualisieren können. Ganz pragmatisch, wenn ein Baum gefällt werden muss und erneuert wird oder eben auch, dass man über gewisse Gewässerinhalte Informationen hat. Ich denke, da sind wir in der Praxis jetzt sehr digital unterwegs und eben auch, das fördert auch die Effizienz unserer Zusammenarbeit. Diese Dichte und Schnelligkeit an Informationen, die wir verfügbar haben, aber eben auch gleichzeitig selber bewirtschaften. Ich habe in meiner Abteilung auch extra einen GIS-Spezialisten, der eben auch zuständig ist für die Aktualisierung dieser Daten, die auch wieder mit dem Kanton abgestimmt werden müssen.
Also es geht darum, Prozesse effizienter zu machen und geht es auch darum, mehr Informationen für die Planung bereitzustellen, die man sonst vielleicht eher über Abschätzung mit reingenommen hat, wenn ich jetzt an das Thema Klima denke, das auch in der Planung stärker zu berücksichtigen.
Bezüglich Planung ist es im Moment so, dass die, sagen wir jetzt, die Modellierungen, die Verkehrsmodellierung, die Klimamodellierungen, die wir jetzt zum Beispiel für größere Planungen als Grundlage verwenden oder für die Entwicklung, die liegen vor. Aber da gibt es ja auch dann die Fachbüros, die diese Informationen noch liefern, oder? Und das wäre sicher ein nächster Schritt, dass man dann solche Modelle auch mal einarbeiten kann. Aber dann wird es dann dynamisch, oder? Es ist eher ein spannender Gedanke, denn mit dem wir uns sicher befassen können in der weiteren Entwicklung.
Wo wir jetzt auch eingestiegen sind, ist mit der Hochschule Luzern bei dem Smart Region Projekt. Da gibt es eine Abteilung, die visualisiert die jetzt statistische Daten. Und da sind wir vor allem im Bereich Bestellung von Schulhäusern, von städtischer Infrastruktur, sind wir jetzt sehr interessiert an diesem Instrument und haben das jetzt auch, werden das abonnieren, sobald dieses Abonnement auch läuft. Also der Gewinn ist nicht nur im Bereich Planung, sondern schon einen Schritt davor, natürlich in der Ausarbeitung der Bestellung.
Das heißt, auf der einen Seite für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie andere Informationen sehen, Visualisierungen, die vielleicht leichter eingänglich sind, und auf der Verwaltungsseite, was Sie beschrieben haben mit dem Pad draußen, dass die Informationen gleich komplett digital vorliegen und nicht erst dann wieder abgetöckelt werden müssen in den System rein.
Ja. Und die Lesbarkeit natürlich von statistischen Daten, die oft sonst nur für den Dateneigner selber oder für die Fachleute lesbar sind, und die Visualisierung jetzt zum Beispiel im Bereich von Open Government Data, von Datensätzen für Laien auch, die hilft natürlich auch, dass auch andere Zielgruppen mitdenken können oder miterleben können.
Ich glaube, es ist schon auch immer wichtig, sich zu überlegen, den Schritt von der Informationsgehalt für den Arbeitsprozess selber zur eben dann Aufbereitung für die Bevölkerung. Ich glaube auch, dass man da irgendwie eine gewisse Abstraktion vielleicht einfügen muss oder sich zumindest das überlegen muss, wie bereitet man Daten vor im Moment noch, oder? Und ob da besteht vielleicht Optimierungspotenzial. Ich kann einfach vielleicht jetzt als Beispiel sagen, Sie haben vorher von Partizipation gesprochen, Sie beide in der Ortsplanung, glaube ich, oder? Und wir sind, also du hast von einem frühen Prozess gesprochen, Regula, es ist so, mittlerweile haben wir den kommunalen Richtplan erarbeitet und im Herbst 2023 diesen zur Mitwirkung gebracht, und da hat die digitale Aufbereitung eine sehr große Rolle gespielt. Also wir haben die Inhalte, die planerischen Inhalte jetzt auch zugänglich gemacht, und die konnten dann auch interaktiv studiert werden, und die Bevölkerung konnte dann zum Beispiel direkt in einen, sagen wir jetzt, in einen Radweg hineinklicken, in einen Layer, und dann ist ein Fenster aufgepoppt und sie konnten da den Mitwirkungstext eingeben, der dann in ein Tool eingespielt wurde, wo wir es jetzt schon strukturiert bearbeiten können. Gleichzeitig auch beim Text, oder der Richtplantext, der war dann auch eigentlich interaktiv, digital, stand er zur Verfügung, und auch so konnte man dann wirklich kapitelweise oder fast schon unterkapitelweise sich einbringen als Bevölkerung. Ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen, zweigeteilt, weil einerseits ist natürlich eben die Nutzerfreundlichkeit ist sehr begrüßenswert und eben auch zeichnet uns wieder aus als digitale Stadt und auch als Stadt, die offen ist für partizipativen Inhalt. Es ist natürlich auch so, dass es dann zu viel Partizipation einlädt. Oder? Wir haben jetzt 3.500 Eingaben gehabt, unsere Nachbargemeinde irgendwie 2 Kommastellen weniger, ohne die, oder die nicht digital gearbeitet haben. Und ich meine, es ist dann nicht so, dass die Antworten und die Auswertung rein digital erfolgt. Also es kann dann auch vielleicht dann trotzdem auch wieder zu viel, soll ich sagen, Aufwand führen, solche Tools. Also das ist mir jetzt nicht zum ersten Mal bewusst geworden. Ist aber trotzdem richtig und wichtig, weil wir so wirklich auch Akzeptanz schaffen können für unsere Inhalte und auch wirklich Transparenz und Verständnis signalisieren, was sehr wichtig ist.
Den Effekt, den Sie beschreiben, der kommt ja nicht erst mit der Digitalisierung, sondern der war ja schon vorher da. Aber jetzt kriegt er natürlich eine andere Dimension. Bis hin die Frage, Sie haben das angedeutet, wie sieht's mit den, ja, sind die Gebäude als Kuben da oder sind die schon mit Texturen? Also wie fertig erscheinen sie? Weil ein Richtplan ist ja noch eine recht abstrakte Planungsebene. Da ist man ja, wenn überhaupt, auf der Ebene von Kuben und schon gar nicht von Textur. Und das Fachpersonen kennen das Instrument, wissen das, aber wenn man dann jetzt stärker an die Öffentlichkeit geht, dann muss man ja auch solche Themen mittransportieren. Und wenn Sie sagen, Sie haben mehr Einwendungen, ist das im Rahmen des formellen Verfahrens gewesen oder war das eine freiwillige Mitwirkung?
Das ist eine freiwillige, also sowieso immer freiwillig, aber in dem Sinn jetzt eine Mitwirkung ist ja noch eine informelle Phase. Also es gibt kein Rechtsmittel jetzt noch. Oder der kommunale Richtplan ist in der Stadt Zug auch ein behördenverbindliches Instrument. Von daher, also es ist keine formelle Einwendung, wie wir es kennen, dann in späteren Nutzungsplanungsverfahren.
Aber bei 3.500 Einwendungen, wenn sie dann formale Einwendungen sind und individuell beantwortet worden müssen, macht natürlich der Faktor dann schon was aus, wie stark ich das dann öffne und damit auch sehr stark einlade, dann aber im Verwaltungsprozess mich mit jedem Einzelnen auseinandersetzen muss, auch formal.
Also die formellen Einwendungen oder Einsprachen, davon spreche ich nicht. Ich rede jetzt wirklich von den informellen, eben mehr im Sinne einer Partizipation, Mitwirkungseingaben. Ja.
Und wie lang ist diese Plattform jetzt schon so in dem Stadium, wie Sie das jetzt hier skizziert haben, dass auch bei größeren Prozessen, die jetzt über eine Arealentwicklung rausgehen, die Bürgerinnen und Bürger mitwirken können?
Seit Februar 2020, pünktlich zum Corona-Lockdown, war die da. Und genau dann hätte das Baudepartement starten müssen mit den ersten öffentlichen Mitwirkungen zum Richtplanverfahren. Und ohne die Plattform hätte man das aufschieben müssen. Das war unser großes Glück. Das Gleiche mit dem Homeoffice. Wir waren genau zum Zeitpunkt mit den Tablets bereit, zuklappen, nach Hause gehen. Und das, ja, also das hat uns natürlich schon ziemlich viel Stress weggenommen, weil wir natürlich unsere Gesuchstelle Kunden schon bedienen möchten. Und wenn wir dann so Rahmenbedingungen erhalten, die neu sind, dann hat es uns schon geholfen, dass es zu Hause einfach weitergeht.
Und in der Zeit, dass dann auch es wie akzeptiert war, dass man es von zu Hause macht. Ich kenne es von Horf, die haben es ja dann eigentlich erst angefangen, digital zu machen, weil sie mit der Ortsplanung nicht warten wollten. Aber das hat natürlich auch noch mal eine Zeit lang gedauert, bis man dann auch technisch so parat ist, dass man es auch wirklich machen kann und eine Plattform auch so hat, dass sie funktioniert, weil das hat ja dann am Anfang auch immer die ein oder andere Kinderkrankheit.
Ja, hat bei uns von Anfang an nicht ganz für alle Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber doch für einen großen Teil hat es so funktioniert. Wir hatten noch ein paar Logins, die irgendwie jeden Tag mal anrufen mussten an den Personaldienst, um das freizuschalten, aber es ging.
Genau. Gut, das sind dann ja die praktischen Dinge, wenn es um Digitalisierung geht. Ich glaube, das kennen wir alle von der PowerPoint, die dann doch nicht auf den Beamer will oder Ähnlichem. Das erlebt man dann ja schon. Im Smart City Konzept ist auch formuliert, dass es ein lernendes Konzept sein soll, dass auch die Stadt Zug sich damit zur lernenden Organisation weiterentwickelt. Wie wird das denn gelebt mittlerweile?
Das, glaube ich, das ist das A und O von intrinsischer Innovation, dass es ein Prozess ist, der immer weitergeht. Da braucht es Feedback-Mechanismen, da braucht es Begleitgruppen, regelmäßige Sitzungen, da braucht es vor allem ein Team, was damit betraut wird. Und bei uns ist es so, dass Informatik und Stadtentwicklung das gemeinsam machen. Wir machen Monitoring über die Projekte, was läuft, wo braucht es ein bisschen Job, wo können wir unterstützen, wir beschaffen die Mittel. Und ich glaube, der Erfolg von diesem Tandem Prinzip ist halt, dass wir mehr Abteilungen ansprechen können, weil die, sag ich mal, digital aversen oder weniger digital affinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die brauchen eine Art Übersetzung für die Motivation oder damit sie sich da zurechtfinden in dieser digitalen Welt. Und ich glaube, das war wirklich unser gutes Prinzip. Und das halten wir aufrecht. Die Stadtentwicklung hat nach wie vor gemeinsam mit der Informatik die Aufgabe, einfach regelmäßig zu rapportieren und ein Monitoring zu machen, wo stehen die Projekte oder wo stockt es, und das auch im Stadtrat dann wieder zu spiegeln und da wieder ein bisschen, ja, Energiespritzen zu geben, da wo es irgendwo steht.
Genau. So, das war jetzt die lernende Organisation Stadt Zug. Und was hat Regula Kaiser aus dem Prozess Smart City gelernt?
Also zuerst habe ich mal selber gelernt, dass man lernen kann, darf, muss, soll. Also am meisten fürchte ich mich vor der Passionierung, wenn kein Informatik-Support mehr da ist und ich alles selber verstehen muss. Und es hat wirklich dazu geführt, dass ich, bevor ich das Telefon zur Hand nehme und Informatik-Support anrufe, ich mich mal schnell hinsetze und sage, ich kann das, ich will das, es muss irgendwie gehen. Und ich glaube, wenn die Haltung bei den Mitarbeitenden angekommen ist, ohne Stress, und ich diese Haltung auch meinem Team weitergeben kann, ihr habt die Zeit, ihr dürft euch die Zeit nehmen, um selber auszuprobieren. Ich glaube, dann haben wir gewonnen, weil das wird die Zukunft von Digitalisierung wird sein. Jeden Tag kommt irgendetwas, was ich gar nicht lernen wollte und was ich überhaupt nicht verstehe, und ich muss das lernen. Und ich glaube, zum Thema Lernkultur oder Fehlerkultur ist genau das, wenn man die Haltung erreicht hat, dann glaube ich, bewegt man sich in die richtige Richtung.
Das heißt, Freiräume auch für die Mitarbeitenden, auch Fehler machen zu können, sind wichtig.
Zur Innovation gehört, logisch, gehört Fehlerkultur dazu. Und da müssen wir, glaube ich, auch, ja, wir leben immer in der Öffentlichkeit und in den Medien. Das größte Problem der Verwaltung ist nicht die Fehlerkultur der Führungsteams, sondern es ist die Fehlerkultur der Medien. Und auch da müssen wir halt, das müssen wir aushalten. Und die Politik hat auch ein bisschen gelernt, das auszuhalten, weil wir werden für jeden Fehler kritisiert. Und auch wir dürfen Fehler machen. Das war das Schwierigste am Anfang, dass auch unsere Digitalisierungsprojekte, wenn es nicht die Journalisten, die testen das, was, und so viel Geld, und läuft es wieder nicht. Und da muss ich sagen, da haben wir aus der Politik sehr große Unterstützung erhalten. Wir hatten lange ein Projekt, Roboter, Paper, hohe Erwartungen, wahnsinnige Use Cases mit bekannten Firmen da entwickelt, und das ist gefloppt. Und ich habe immer gedacht, gleich kommt's, alle Medien, Stadtrat, Gemeinderat, und das Verständnis war wieder warten hoch. Und mein Learning war natürlich, nie mehr sowas selber entwickeln. Das muss ich jetzt auch sagen, weil eigentlich die Verwaltungen nicht selber Programme entwickeln. es eigentlich mit Steuergeldern hat, rum zu experimentieren. Wir sind kein Start-up, wir arbeiten mit eigentlich geprüften Programmen. Und wir haben jetzt wieder eins entwickelt, das diesmal hat es geklappt. Da der Citybot fliegt, läuft, funktioniert, hat Erfolg. Aber ich habe schon gelernt, nicht ohne Not irgendetwas entwickeln zu wollen, sondern lieber zweite Generation zu sein, statt Early Movers, statt irgendwie da First Leaders. Und dafür dann wirklich effizient damit arbeiten zu können, da muss man ein bisschen eine Gratwanderung gehen. Ein bisschen Pioniergeist, ja, aber wir arbeiten mit Steuergeldern in der Not lieber nicht. Ausprobieren. Ja.
Ja, gut, dass Sie den Pepper schon angesprochen haben, weil das wäre auch noch meine Frage, was macht der Pepper? Aber ist nachvollziehbar, dass wenn man in Technologie reingeht, das geht jedem Start-up so, was funktioniert, was nicht funktioniert?
Zwei Sachen haben uns dort Schwierigkeiten gemacht. Erstens unser Tempo. Bis wir endlich so weit waren, dass der Use Case formuliert war, war die Technologie schon veraltet. Das geht unwahrscheinlich schnell. Und das Zweite ist der Datenschutz. Wir haben uns vorgestellt, Pepper kann am Empfang Gäste begrüßen und sagen, für die Sitzung mit Frau Kaiser melden Sie sich bitte dort. Und dann haben wir gemerkt, nein, Pepper darf nicht wissen, wer mit ihm spricht und darf auch nicht die Agenda der Frau Kaiser kennen, weil die Cloud im Ausland ist. Also mussten wir dann irgendwelche Hürden einbauen. Wir mussten mit QR-Codes und am Ende wurde das so kompliziert, dass es für den Nutzer nicht mehr attraktiv war. Zwar funktional, aber nicht mehr attraktiv. Hat halt dazu geführt, dass es zwar am Ende lief, aber niemand das gebracht hat, weil es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Genau, und so ist es. Jetzt haben wir den an die Schulen weitergegeben. Dann können junge Studenten und Informatiker damit tüfteln und pröbeln. Es gibt Upgrades natürlich schon, oder, für Pepper. Aber wir haben dann gemerkt, also wir Schuster, wir bleiben bei unserem Leisten und wir sind nicht ohne Not jetzt da Pioniere.
Aber Sie haben eine zweite Anwendung erwähnt, die Bot-App, wo Sie sagen, die funktioniert. Können Sie skizzieren, was die App macht?
Wir haben einen digitalen Stadtführer entwickelt, eigentlich ein touristisches Angebot und da gibt es jetzt Einzelinformationen und digitale Stadtrundgänge. Schnittstelle zum Eventkalender und so touristischen Gruppenbuchungen. Und da sind wir auch seit 4 Jahren dran. Und das hat jetzt funktioniert. Genau. Und da waren wir nicht so wahnsinnig in der Öffentlichkeit. Wir konnten so im Windschatten ein bisschen mal so tüfteln und probieren, weil Tourismus nicht so ein großes Thema ist oder war noch damals in Zug. Und ich glaube, wenn man Zeit hat, geht's schon. Aber man muss sehr viel Geduld haben. Und wenn der Druck aus der Öffentlichkeit groß ist, dann habe ich gemerkt, dann halte ich das Rampenlicht nicht aus. Aber ja, da hat es jetzt geklappt, zum Glück.
Gibt es sonst noch ein Smart City-Projekt, wo Sie sagen, das kriegt die Öffentlichkeit gar nicht so mit, aber Sie würden sagen, jawohl, das hat
ja
funktioniert?
Ja, es gibt eins, aber es ist ein klassisches natürlich. Jetzt, was wir auf dem Tisch haben, ist Open Government Data, da fangen wir jetzt auch von null an. Das muss jetzt halt auch wieder durch alle Abteilungen, bei allen Mitarbeitern und da, Gott sei Dank, werden wir vom Kanton geführt. Der Kanton hat jetzt bei der Fachstelle Statistik einen Fachbereich Open Government Data aufgebaut und die bauen jetzt für den Kanton Datenkatalog auch auf. Und da sind wir froh, dass wir jetzt da geführt werden. Und ja, das ist auch, da muss in die Breite ausgerollt werden und das ist jetzt auf den ersten Blick nicht spektakulär. Aber da werden natürlich die Mitarbeitenden profitieren, wenn sie schneller zu Daten kommen und natürlich dann auch die Öffentlichkeit, weil es einfach interessante Inhalte gibt. Und die Wirtschaft, wenn damit was Interessantes entwickelt werden kann, beispielsweise aus irgendeinem Datensatz im Bereich Verkehr oder Kultur.
Ja, da würde ich zustimmen. Das ist jetzt nicht das Leuchtturmprojekt, aber es hat eine Strahlkraft, die dann bei einzelnen Akteuren, wenn ich jetzt nur den Blick Hochschulen nehme, natürlich sehr viel Wissen freisetzt und sehr viel Innovation letztendlich ermöglicht bis zu Unternehmen.
Und es ist ein kleines Monsterprojektchen. Weil bei 180 Mitarbeitenden in der Kernverwaltung jeder so ein paar Datensätze hat, mit Bleistift oder als Word-Dokument, die jetzt irgendwie aufbereitet, gesichtet und hochgeladen werden müssen. Das ist schon nicht so ganz zu unterschätzen.
Ja, das glaube ich. Aber mit Blick darauf, dass das alles Daten sind, die von Steuergeldern erhoben wurden, ist das sehr konsequent, dass letztendlich dann auch wieder den Bürgerinnen und Bürgern zurückzugeben, diese Daten.
Und die Verwaltung selber. Oft verbringe ich heute Tage am Telefon, bis ich die Person gefunden habe, die Daten hat und sie mir dann noch geben kann. Und wenn ich natürlich das schneller zur Verfügung habe mit einer Stichwortsuche, da bin ich die Erste, die sich freut, dass ich schnell zu meinen Informationen komme. Gerade im Bereich Bau, Bestellerkompetenz, Projektentwicklung, Schulraumplanung etc.
Wir haben jetzt schon über das Thema Unternehmen und Digitalisierung gesprochen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen, wie wirkt Digitalisierung auf die Unternehmen? Und wenn wir da jetzt mal beispielsweise die produzierenden Unternehmen uns anschauen, merken Sie da Veränderungen in den Anforderungen, die diese Unternehmen stellen an Standortqualitäten?
Das Erste, was mich überrascht hat nach der Publikation dieser Smart City Strategie, ist, dass mich sofort Firmen angerufen haben und gesagt haben, gibt es auch auf Englisch? Dann habe ich gesagt, ja, darf ich fragen, warum? Dann haben die gesagt, ja, weil wir am Standort zeigen möchten, wie progressiv der Standortzug ist oder an der Homebase, irgendwo im Ausland. Da habe ich gemerkt, ach so, hat also auch eine Image-Komponente oder das Mindset des Standortes ist wichtig für die Wahl der Ansiedlung. Ansonsten suchen die sich natürlich im Cluster die Arbeitskräfte, die Absatzmärkte und gerade jetzt mit diesem Krypto, Fintech, Bitcoin, Blockchain Cluster kommen natürlich wahnsinnig begabte Arbeitskräfte im Bereich Mathematik, Informatik, Entwickler nach Zug, die auch wieder Schnittstellen haben, sage ich, zur Medizinaltechnologie, die hier stark vertreten ist, oder zum Pharma-Cluster. Das ist der interessante Teil, weil die finden und suchen sich dann gegenseitig und inzwischen haben wir ja bereits 4000 Arbeitsplätze im Bereich Fintech und Krypto geschaffen und ja, wenn die Performance so anhält, dann hat sich vielleicht unsere Bestrebungen haben sich dann gelohnt, irgendwo auch Pioniergeist auszustrahlen oder zu schützen oder zu pflegen.
Kann ich jetzt auch mal noch ein bisschen noch die andere Seite einbringen? Sie kommen ja nicht nur nach Zug wegen gewissen, sagen wir jetzt mal, fiskalischen Rahmenbedingungen und weil wir digital sehr, sagen wir, aufgeschlossen sind und auch die Stadt und Kanton selber da eben Anstrengungen unternehmen, wie Sie jetzt hören, sondern es ist auch ein schöner Ort. Es ist die Stadt Zug am See in der Zentralschweiz mit Zuckerberg. Es gibt sehr schöne Erholungsgebiete. Es ist eine Stadt der kurzen Wege, die wirklich einfach rein geografisch so funktioniert. Auch aus raumplanerischer Sicht diese offene Haltung auch von Politik und Bevölkerung, sagen wir jetzt mal großmehrheitlich, zur Innenentwicklung, auch zum Wachstum, zu dieser Durchmischung kulturell und sozial, die sich eben auch ergibt durch diese zusätzlichen Arbeitsplätze. Und das ist so dieses Gesamtpaket, das dann eben zusammenkommen muss. Einfach ein kleines Detail, es gibt eine sehr hohe Uber-Dichte in der Stadt Zug, was ich sonst in keiner anderen Kleinstadt wahrscheinlich finden würde in der Schweiz. Also man merkt schon, es ist so der Spirit, den so im Alltag, der ist schon sehr so global. Vielleicht wir hier drin jetzt so unsere Kunden, jetzt das sehe ich das jetzt nicht so eins zu eins, aber die Klientschaft, das ist wirklich so eben dieses Globalisierende, das ist schon so im Alltag spürbar, oder? Und gleichzeitig eben aber auch teilweise dank dem Standortpotenzial wieder physisch, dass diese Stadt hat, auch bezüglich Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel, aber eben auch Anschluss an die Autobahn, sehr gut erschlossen. Oder? Und darum, ich glaube, Digitalisierung hat immer auch eine bedeutende raumwirksame Komponente. Und weil wir so dicht sind, ist es eben wichtig, dass man den Betreibungsregisterauszug oder ich glaube sogar sonst auch gewisse Formalitäten vom Stadtbüro digital beziehen kann, weil es ist dann doch wieder vielleicht eine Fahrt weniger auf dem Straßennetz oder in der Summe sind es dann doch mehrere, was dann wieder eine Auswirkung hat auf den Raum, oder? Also von daher ist es vielleicht nicht so unmittelbar, aber mittelbar gibt es da sehr enge Zusammenhänge auch mit der Raumentwicklung.
Und ein Beispiel, wenn ich an Zug denke, ist immer das V-Zug-Areal, das Technologiecluster, die ja mit Haushaltsgeräten quasi das Stapeln der Produktion gemacht haben, weil sie merken, dass sie das Areal besser in Wert setzen können. Und das, was gerade in der gewerblichen Produktion ja häufig heißt, ja, das geht nicht, das lohnt sich nicht, sie ja genau gemacht haben. Und schon 2014 war es, glaube ich, der Bebauungsplan fürs Technologiecluster.
2018
war dann die Genehmigung, ja.
Ja, genau. Aber der Prozess hat 2014 oder sogar noch leicht früher gestartet. Ja, das ist so. Und dieser Bebauungsplan ist sehr interessant, weil er ist progressiv und flexibel und er beinhaltet eben, und diese jetzt unabhängig vom Bebauungsplan ist diese Entwicklung der V-Zug auch räumlich abgestimmt. Sagen wir, dass es eben auch einen Mobility-Hub gibt, der bereits steht, oder? In Zug Nord. Und das ist sicherlich, also überhaupt die Entwicklung V-Zug ist eine wichtige Impulsgeberin für die Entwicklung von Zug Nord, welches ja zu einem großen Teil in einem Verdichtungsgebiet liegt, des Kantons Zug, und eben auch teilweise noch mit einem Hochhausperimeter überlagert ist. Ebenso wie das Landis- und Gier-Areal übrigens, wo wir uns jetzt drauf befinden. Das war ja eigentlich auch eine sehr große, ein Industrieareal, das ja jetzt bereits eine erste Transformation erfahren hat und in Zukunft noch eine weitere Transformation erfahren wird, eben auch dann über Dienstleistung, Verwaltung, Produktion hinaus, dann mehr noch mit Wohnen, Wohnnutzung.
Wenn man sich den Bebauungsplan vom Technologiecluster anguckt, dann ist das ja einer, der diese Flexibilitäten ein Stück weit auch zulässt, dass man beispielsweise die Baumassenziffer über Baufelder hin verteilen darf, dass es zwar ein Rahmenmobilitätskonzept gibt, aber für jedes Baufeld oder jede Baubewilligung man Anpassungen machen darf. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man auf der einen Seite ein Baurecht hat und auf der anderen Seite noch Flexibilität im Baurecht. Wie kam es denn dazu?
Das müssten Sie jetzt konkret meine Vorgänger fragen oder vielleicht kannst du da auch mehr sagen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, jetzt rede ich weniger von Digitalisierung, der Dialog. Ich glaube, der Dialog war wichtig zwischen den verschiedenen involvierten Parteien. Ich denke eben auch, die Partizipation war da. Und vor allem auch, ich glaube, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wichtig ist auch, dass dann natürlich jeder Schritt auch bezüglich Qualität sehr sorgfältig angegangen wird. Also V-Zug hat jetzt auch für die Gebäude, für die ein Projekt vorliegt, qualitätssichernde Verfahren gemacht, also Wettbewerbe teilweise schon mit Baurechtsnehmern oder eben zukünftigen Eigentümern von einzelnen Gebäuden. Und da hat eben auch die V-Zug selber hohe Ansprüche, weil sie selber noch auf dem Areal ist, oder? Ich finde das sehr wichtig. Sie sind und bleiben ein grosser oder grösster Player auf dem V-Zug-Areal und dadurch natürlich in dem Sinn auch dieses Interesse haben an dieser Sorgfalt der Weiterentwicklung. Und das finde ich aus meiner Perspektive von Städtebau und Raumplanung enorm wichtig, weil wenn wir verdichten, oder die Innenentwicklung ist sehr, wie soll ich sagen, ist sehr eine gute Sache, aber sie verlangt auch die entsprechende Qualität und der muss viel Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Oder die V-Zug ist und war immer ein Familienbetrieb und die bringen seit je ein sehr hohes Commitment für den Standort mit. Und die haben sich ganz klar das Ziel gesetzt, diesen Standort so zu halten und an diesem Standort, wenn immer, irgendwie möglich zu produzieren. Und die haben glücklicherweise natürlich auch erkannt, dass man nicht Geräte produzieren kann in der Top-Liga und gleichzeitig schlechte Architektur bauen. Also, oder das zeugt von der Echtheit und von der Überzeugtheit, Authentizität des Gedankens. Und das haben sie in sämtlichen Erweiterungsschritten wirklich auch so gegenüber uns dann eingehalten und so geplant und mit Wettbewerben und Konzepten auch immer wieder. Und die wissen natürlich, eines Tages müssen sie entweder ihre Produkte so wirklich weiterentwickeln, dass sie marktführend bleiben können, oder sie werden hier was anderes machen müssen. Und dann kann es sein, dass sie vielleicht ihre Forschung betreiben betreiben. Und die haben jetzt auch schon Kontakte mit der ETH, mit wirklich Forschungslabors und Forschungsbetrieben, um halt 100 Jahre weiterzudenken und um da auch eine Zusammenarbeit zu pflegen und halt nicht nur Montage, sondern auch Labors etc. dann vielleicht hier machen zu können. Und die Flexibilität hat natürlich auch damit zu tun, dass man halt am Ende doch nie genau so weiß, was kommt, weil es oft nicht kontinuierlich, sondern halt disruptiv weitergeht. Und ja, also wenn die so weiterentwickeln, wie sie das jetzt machen, wird das Areal eine tolle Zukunft haben. Und die haben auch gemerkt, natürlich jetzt wieder zeitgemäße Mitarbeiter tickt. Der kommt nicht mehr mit dem Badge am Morgen, stempelt ein und Picknick und am Abend wieder raus, sondern das sind Areale, auf denen wir auch gelebt. Da braucht es noch ein Fitnesscenter, vielleicht eine Wohnung, da braucht es einen Gastronomiebetrieb. Das heute muss der Mitarbeiter erwartet etwas Urbaneres als früher. Und die sind, zum Glück sind die da bereit, oder? Und mit uns zusammen das zu entwickeln. Und da freuen wir uns sehr natürlich, dass die Haltung, der Fallzug, eigentlich unserer Haltung entspricht oder unseren Wünschen entspricht.
Mhm. Aber eben, ich glaube auch da wieder, oder? Also räumliche Entwicklung und Digitalisierung gehen da auch Hand in Hand, weil der oder die Kundin, die du jetzt beschrieben hast, oder die Mitarbeiterin, die lebt natürlich auch eben dieses schnelle Digitale und Informationen, wo kann ich mir was besorgen, wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag. Und das, da können wir auch dann wieder von Seiten Stadt unterstützen, oder? Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir diese Entwicklung oder dieser Spirit, der herrscht in der Stadt Zug jetzt von Seiten Wirtschaft, dass wir den auch leben können hier in der Verwaltung und in der Behörde. Und dann macht es auch Spaß, zusammen eigentlich diese Stadt zu entwickeln.
Also Digitalisierung ist ja jetzt in dem Beispiel eigentlich eine Änderung der Produktionsweise, was dann auch das Stapeln ermöglicht. Das gibt es ja auch noch in anderen Bereichen, wenn man an 3D-Druck oder Ähnlichem denkt. Merken Sie das auch bei anderen Betrieben, in anderen Arbeitsplatzgebieten, oder ist VZUG da ja so einmalig letztendlich, dass Sie so weit nach vorne denken?
Gut, die Siemens hat sich jetzt ein bisschen anders verhalten. Die hat sich auf dem doch recht großen Dienstleistungsfrüher Industrieareal jetzt so ein bisschen auf die Hinterecke zurückgezogen und hat das Areal jetzt da in Etappen verkauft. Und das wird jetzt mit den neuen Eigentümern zusammen von uns entwickelt. Das jetzt vielleicht ein anderes Verhalten hat jetzt vielleicht auch damit zu tun, dass es eben eine internationale Firma inzwischen ist. Und halt eben kein Familienbetrieb, der vielleicht das Commitment zum Standort ein bisschen ein anderes ist, was aber jetzt für uns städtebaulich auch gut entwickelbar ist. Es sind halt vielleicht jetzt ja zwei typische Beispiele für die eine oder die andere Richtung. Und was ich jetzt auch noch interessant finde, ist, jeder Trend hat ja einen Gegentrend. Oder? Wir merken ja jetzt, oder, dass die jungen Eltern besorgt sind um die Kinder, die nur noch an den Tablets hängen. Und es gibt jetzt immer mehr Eltern, die eigentlich am liebsten die Kinder ohne Tablets erziehen möchten. Und ich glaube, genau das ist, was Gabriela Bahlmann auch angesprochen hat. Das merken wir auch im Städtebau. Es kommt ganz, ganz ein starker Trend jetzt nach Grün und Wasser und Erholungsräume in der Stadt und Parks. Und ich glaube, dass es hat diesen direkten Gegentrend zu dieser starken Digitalisierung, dass gerade genau die Arbeitskräfte jetzt eine höhere Aufenthaltsqualität auch im öffentlichen Raum einfordern. Und ich glaube, so muss man das auch verstehen, wenn sie sagt, im Moment bin ich mehr mit Analogen beschäftigt. Sie muss nämlich jetzt schauen, wo sie in diesen Asphaltdschungel überall noch Bäume hinkriegt.
Ja, unter anderem. Aber etwas ist mir jetzt trotzdem noch in den Sinn gekommen bezüglich digitalisierte Verwaltung, wo die Stadt Zug auch nämlich jetzt an Pionierarbeit leistet, ist nämlich im Bereich der Bildung, dass es jetzt eine App gibt. Jetzt sind wir aber bei für die Eltern, wo sie alle Informationen zur Schule sehr schnell abrufen können, wo sie, glaube ich, auch einen Chat haben, direkt mit der Schule. Also das ist dann auch wieder eigentlich ein Standort plus, dass die Stadt Zug hier bietet, dank ihrer Digitalstrategie, oder, die jetzt die Abteilung Bildung gerade in den letzten 1-2 Jahren jetzt sehr nochmal vorangetrieben hat. Und ich glaube, so sind wir halt attraktiv, oder, sagen wir jetzt, für den modernen urbanen Menschen. Und gleichzeitig sind wir eben auch attraktiv, weil wir noch diese Traditionen haben hier in Zug. Ich habe es vorher gesagt, diese Zentralschweiz, diese Geschichte und diese Patina eben von diesen verschiedenen Schichten, sozial, also städtebauhistorisch und auch eben urban versus Natur, das ist genau in der Fülle, das dann so, wie soll ich sagen, die Grundlage bildet für eine interessante Weiterentwicklung.
Findet sich denn diese Patina im Digitalen auch wieder?
Ja, das Digitale, das ist eben schneller bereinigt und dann überholt, aber da kannst du, Regula, vielleicht mehr sagen.
Ich kann es jetzt so schnell nicht verknüpfen.
Es muss ja auch nicht immer alles direkt im Digitalen sich wiederfinden. Ich fand es jetzt spannend, dass mehrfach das Thema Verwaltungsprozesse oder Prozessoptimierung kam, aber nie so als das Hauptthema, sondern immer nur im Kontext von Fahrten vermeiden. Oder jetzt das mit der Eltern-App, dass das nicht mehr über WhatsApp laufen muss, sondern eben über geschützte Kanäle und damit dann letztendlich auch eine bessere Koordination und eine höhere Bindung letztendlich erwartet. Auch die 3D-Stadtmodelle, die Mitwirkungsverfahren, über die wir gesprochen haben, dass es immer wieder diese Ebene braucht, aber nach vorne gezeigt wird, das haben die Bürgerinnen und Bürger davon. Ist jetzt die Smart City Strategie, die ja vom Zeithorizont irgendwo so jetzt in den Darstellungen endet, quasi ein Erfolg? Muss die weitergeführt werden oder wie geht die Smart City Idee hier in Zug weiter?
Ja, die war aus meiner Sicht wirklich ein großer Erfolg, weil wir die Schwellenängste abschwächen konnten und alle Departemente motivieren konnten, ihre eigenen Entwicklungen weiterzutreiben oder zu starten. Und es gab so wie eine gegenseitige Ansteckung. Man hat sich gegenseitig so ein bisschen gechallenged, aber vielleicht auch dann beruhigt, im Sinne von, hey, das hat bei uns super geklappt. Und ich glaube, das ist etwas, was nie fertig ist, sondern immer weiter gedacht werden muss. Und das hat natürlich dann auch schnell mal einen Impact auf Organisationsentwicklung. Wenn ich einen Prozess digitalisieren will, muss ich ihn mal abbilden. In dem Moment überprüfe ich nämlich, ob er stimmt. Das wird laufend weiterentwickelt. Von dem Sinn glaube ich nicht, dass man eines Tages wird sagen können, die Smart City Strategie ist jetzt fertig. Ich beobachte eher, dass sich das ein bisschen so ausschleicht, im Sinne von, man merkt es auch in den Medien, im öffentlichen Raum, inzwischen wird von KI gesprochen, nicht mehr von Smart City. Es gibt auch irgendwie die Smart City Kongresse kaum mehr und so als Thema. Das habe ich oft beobachtet mit so Strategien, die schleichen sich da irgendwann aus und kann man sagen, absolviert, ja oder nein. Ich meine, so zwei Drittel, ja, große Projekte immer noch am Laufen und sicher auch noch am Ausrollen und ja, sicher, der nächste Schritt wird KI sein und da werden wir nochmal einen gleich großen Challenge haben und auch immer sicher wieder neue Chancen. Die werden wir auch wieder packen.
Gibt es denn schon KI-Projekte, die auf der Startrampe stehen?
Der Schritt eins ist immer die Mitarbeiterschulungen. Und wir schicken jetzt alle Mitarbeitenden in KI-Schulungen, wie sie das Instrument verwenden dürfen, sollen, weil es natürlich auch gewisse Gefahren birgt und weil es auch ein hoher Challenge ist, damit umzugehen. Und wir versuchen jetzt, also was ich konkret weiß, wir versuchen KI jetzt auch zum Beispiel in unserem Citybot einzubauen, damit der digitale Stadtführer selber Angebote findet, auch nach Prompts oder Stichwortsuche oder dass er mit der Zeit merkt, wo ich meine Affinitäten habe. Da weiß ich jetzt einfach gerade von meiner Anwendung, dass wir mit KI schnell arbeiten werden. Ich habe es aber so jetzt noch nicht abgefragt, was alles läuft.
Und im Bereich Planung, wir haben ja jetzt vom Stadtmodell, von Klimamodellierung, von den Bäumen gesprochen. Das sind ja alles Datenstrukturen, die sich mit KI gut Muster erkennen lassen. Ist da in der Richtung, wird da dran gedacht?
Ich denke, wir versuchen grundsätzlich am Puls der Zeit zu sein mit unseren Projekten. Wir versuchen diese modernsten Entwicklungen natürlich zu berücksichtigen. Wir sind da sehr aufgeschlossen. In erster Linie sind wir natürlich aber doch beschäftigt mit den Inhalten und unserem Dienstleistungsauftrag. Und gerade in diesem Zusammenhang, vorher haben Sie mal die Bevölkerung angesprochen, oder? Also ich glaube, der direkte Kontakt ist nach wie vor sehr wichtig. Eine Person, an die ich mich als Bürgerin oder Bürger wenden kann bei einem Anliegen, eben nicht bei gewissen, sagen wir jetzt, einfachen Informationsprozessen oder wenn ich ein Formular brauche, dann nicht, aber wenn ich wirklich ein persönliches Anliegen habe, dann ist es immer noch wichtig, dass auch der direkte Dialog stattfinden kann. KI kann uns unterstützen bei der Organisation, bei der Vereinfachung von Prozessen. Ich glaube, da sind wir jetzt heute nicht zum ersten Mal. Aber da bin ich gespannt, wie weit es geht. Das müssen wir mit Neugier, Offenheit, aber auch mit Vorsicht genießen in Zukunft und am Puls der Zeit bleiben, wie ich vorhin gesagt habe.
Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Stichwort. Beim Menschen bleiben, am Puls der Zeit sein, offen sein, aber auch mit einer gewissen Vorsicht das zu bearbeiten. Na, herzlichen Dank für das Gespräch über Smart City, Digitalisierung und die räumlichen Auswirkungen und wie das die Stadt Zug umtreibt. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Gern geschehen und danke fürs Interesse.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.